Herzlich willkommen im Kunstgeschichten-ABC. Wir sind Sophie
und Sophie. Und heute geht's um W wie Wachs.
Was?
W wie Wachs.
Wachs.
Wachs. Sophie ist nicht schwerhörig. Was Wachs war auch der Titel eines Kinderateliers im Zoom-Kindermuseum. Und um Wachs in der Kunstvermittlung im Zoom-Kindermuseum geht es auch im Interview mit der Künstlerin und Vermittlungskonzeptentwicklerin Cecilia Brown, das wir aus Zeitgründen vor unserem Gespräch aufgenommen haben und dann in die Podcast-Folge integriert haben. Wie immer könntest du auch diesmal direkt zum Interview springen. Wir haben die Folge in Kapitel unterteilt.
Mhm.
Und du kannst diese Kapitel auch einzeln anklicken.
Kannst hin und her springen. Go crazy. Sophie, was ist eigentlich Wachs? Was ist das?
It's was complicated, ist Wachs? Right?
Uh-huh.
Also Wachs ist eine Substanz, die aus unterschiedlichen Anteilen von Estern, also eine Stoffgruppe chemischer Verbindungen.
Estern. Okay.
Säuren, Alkoholen und Kohlenwasserstoffen besteht und in ihrer Zusammensetzung Fetten, einem Fett, ähnlich ist.
Hinterlässt ja auch Fettflecken.
Ja.
Das schaut halt so aus.
Wer da mal versucht hat, Wachs irgendwo wegzukriegen, der hat das horrible schon mal erlebt.
Mhm.
Die natürliche Färbung von Wachs variiert von dunkelbraun über rötlich bis zartgelb. Wachs lässt sich in der Sonne bleichen oder in Salzwasser weiß waschen, sowie bemalen und einfärben. Wachs lässt sich unter Wärmeeinwirkung leicht bearbeiten, kann tatsächlich jede Gestalt, jede Oberfläche und Textur abbilden. Wachs als Alleskönner?
Mm.
Warum dann eher der schlechte Ruf in der Kunstgeschichte? Schauen wir uns das doch genauer an.
Auch die Bearbeitungs- und Verwendungsformen nehmen wir genau unter die Lupe heute. Es gibt jedenfalls zwei Hauptarten, Wachs zu bearbeiten. Modellieren oder gießen.
Mhm. Das Modellieren wird auch als Bussieren bezeichnet.
Mhm.
Das werden wir jetzt nicht so oft verwenden, aber falls du das mal liest, Bussieren, Wachsbussierer, das ist dann dieser Beruf des Wachsbildners.
Wow.
Ja, Wachse können sowohl natürlich als auch synthetisch gewonnen werden. Zu den bekanntesten natürlichen Wachsen gehören Bienenwachs.
Mhm.
Das ist ein Stoffwechselprodukt der Honigbienen. Das schmilzt bei 63 bis 66 Grad Celsius. Dann gibt's das Wollwachs. Das wird genau daraus gemacht, wonach es klingt. Das ist das Sekret aus den Talgdrüsen von Schafen, das bei der Wäsche von Schafwolle gewonnen wird. Es wird dann aus dem Wasser extrahiert, in dem die Schafwolle gewaschen wurde. Und es ist übrigens als Lanolin in der Pharmazie oder im Farbenhandel bekannt.
Oh.
Lanolin, was die diese Salben.
Ja, die kenne ich.
Das ist
der Inhalt einer Talgdrüse eines Schafes.
Genau, das dann bei der Wolle Wollwaschen gewonnen wird.
Anschmieren. Okay.
Dann gibt's noch Zuckerrohrwachs sowie das Wachs der Canauba-Palme. Das ist eine brasilianische Palme und aus den Blättern wird das gewonnen.
Mhm.
Und ich kenne das eigentlich vom Stuckmarmor, interessanterweise.
Oh.
Und zwar gerade beim Stuckmarmor sorgt das für die glänzende Oberfläche.
Entschuldigung, ich habe gerade Spermazeti gelesen. Was ist das? Entschuldigung.
Das kommt gleich.
Es ist aus mir ausgebrochen. Entschuldigung.
Die synthetischen Wachse sind etwa Paraffin für Kerzen,
also
vorrangig aus Erdöl gewonnen. Doch auch eine Hydrierung von Soja ist möglich. Jetzt haben wir so ein bisschen die gängigeren Wachse erwähnt, aber es gibt auch ungewöhnlichere, wie zum Beispiel Spermaceti. Auch als Walrat bekannt. Ein Wachs, das aus dem Kopf des Pottwals kommt. Ja, und man hat wirklich lange Zeit gedacht, dass das das Sperma ist des Wals. Und deswegen heißt der Pottwal im Englischen immer noch Sperm Whale. Es ist aber quasi fälschlich,
das
ist so ein Öl, das aus dem melonenartigen Überbau des Kopfes des Wals kommt. Und das sticht mal ein. Sehr grausam. Sticht man ein und dann holt man sich eben dieses Wachs raus. Und das wurde im 18. Jahrhundert zum ersten Mal verwendet und heute teilweise noch in der Restaurierung oder damit man quasi Kerzen nochmal ein bisschen weicher macht. Und Kerzen wurden auch daraus gemacht. Und bis ins 19. Jahrhundert verwendete die Wachsbildnerei fast ausschließlich Bienenwachs, später eben auch das eben vorhin genannte Paraffin, also das synthetische Mittel.
Wow.
Genau.
Ja, von von Wahlsperma zu Etymologie.
Vermeintlichem Wahlsperma ist ja
vermeintlich Wahlsperma zu Etymologie und Verwendung.
Ja.
Gut, woher kommt denn überhaupt das Wort Wachs?
Mhm.
Das fand ich ganz interessant zum Nachlesen. Die Bedeutung des Wortes Wachs leitet sich von dem althochdeutschen Was für Wabe.
Was?
oder Weben, mhm. so wie dem indogermanischen Ueg für Weben oder Gewebe ab.
Mhm.
An der Etymologie zeigt sich jedenfalls die Bedeutung von Wachs als Bau- und Fertigungsmaterial. Ganz wichtig. Bereits in den frühen Hochkulturen spielte Wachs eine wichtige Rolle. Im alten Ägypten nutzte man zum Beispiel neben Honig Wachs zur Einbalsamierung von Mumien sowie zum Schließen ihrer Körperöffnungen.
Ich habe jetzt auch in einer Dokumentation gesehen, dass auch Howard Carter, der das Grab des Tutanchamun entdeckt hat, mhm. Wachs als Konservierungsmittel verwendet hat. Das heißt, er hat zum Beispiel ein Bett, das er dort gefunden hat, mit dem Material überzogen, damit es geschützt werden kann. Und dieses Wachs wird aber heute von Restauratorinnen wieder abgenommen, weil es eben eine nachträgliche Restaurierungsmethode ist, die man jetzt nicht mehr so verwendet.
Wir kennen Wachs aber auch aus der altgriechischen Mythologie. Vielleicht kennen ein paar die Sage des Ikarus, der ins Meer stürzt, weil das Wachs, mit dem sein Vater Daedalus im Flügel anheftet, schmilzt, als Ikarus der Sonne zu nahe kommt.
Mhm.
Genau.
Da jetzt ein kurzer Einwurf wieder. Daedalus ist ja auch eine Figur aus der Mythologie, die vielen Wachsbildnerinnen auch später noch wichtig war und die sie nachzuahmen versuchten, weil er als brillanter Erfinder und großer Handwerker galt. Seine gestalteten Figuren sollen nämlich lebensecht gewesen sein. Und einer davon war im 17. Jahrhundert Daniel Neuberger, dem gerade eine Ausstellung im Kunsthistorischen Museum gewidmet ist. Er hat nämlich zum Beispiel Eisen, Elfenbein oder Holz, also andere Materialien, so täuschend mit Wachs nachgeahmt, dass eines seiner Holzreliefs aus Wachs tatsächlich in einem Kasten mit Holzreliefs gefunden wurde. Er hat angeblich sogar einen Kaiserautomaten geschaffen, bei dem sich der Kopf, der aus Wachs gestaltet war, auch bewegen konnte. Also eine absolute Empfehlung.
Ooh.
Ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen angeekelt geschaut, der schaut wirklich ein bisschen gruselig aus.
Ja.
Ja.
Eine bedeutende antike Anwendung war die Wachsmalerei, auch Enkaustik genannt, bei der heiße eingefärbte Wachsmischungen verwendet wurden, um langlebige bunte Bilder zu schaffen. Diese Technik erreichte ihren Höhepunkt in den Mumienporträts aus dem 1. bis 3. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, die in römischen Gräbern in Ägypten gefunden wurden.
Mhm. Und später greifen auch moderne Künstler wie Jasper Johns diese Technik wieder auf, indem er 1988 sein Werk The Bath mit Wachs auf Leinwand malt. Man sieht über einer angedeuteten Badewannenarmatur zwei Bilder im Bild und die zeigen Köpfe, die am Picasso erinnern und Motive, die auf Matthias Grünewald zurückgehen. Also da hat er sich mit den Künstlern auseinandergesetzt.
Schön.
Das packen wir in die Shownotes.
Yay! Aber zurück in die Antike. Im alten Rom dienten Wachstafeln als flexibles Schreibutensil. Auch im europäischen Mittelalter wurde Wachs für vielfältige Zwecke eingesetzt. Wir alle kennen irgendwie dieses Siegelwachs. Das diente zum Versiegeln sehr wichtiger Dokumente. Das sogenannte Jungfernwachs wurde in Arzneien vermengt und der Handwerksberuf des Lebzelters sorgte für wirklich allerfeinste Kerzen.
Mhm. Und die Kerzen, die dürfen nicht unterschätzt werden.
Mm-mm.
Das ist ganz, ganz wichtig. Denn gerade vor der Elektrifizierung war Wachs natürlich in Form der Kerzen der Lichtspender schlechthin.
Mm-hmm.
Und wichtiger Bestandteil auch im christlichen Kontext, da waren zum Beispiel Votivgaben aus Wachs sehr wichtig. Und die konnten dann wiederum eingeschmolzen werden, um den hohen Bedarf von Kerzen auch zu decken.
Mm-hmm.
Der Künstler Richard Serra hat sich dann, haben wir den schon mal erwähnt, im Zuge der Land Art bei Naturmaterialien?
Tilted Arc, glaube ich, eher Metall.
Ah ja, Der hat sich in den 1960er Jahren dann eben mit Kerzen auseinandergesetzt und sein Werk Candle Piece aus einem Holzpflock, in den dann im regelmäßigen Abstand weiße Kerzen hineingesteckt sind, das habe ich im Mumok erst kürzlich gesehen. Und eigentlich wollte der Künstler, dass die Kerzen brennen, und das ist aber heute leider nicht mehr möglich. Das ist vielleicht was, was nicht alle BesucherInnen wissen, dass Kerzen im Museum verboten sind, weil die Brandgefahr einfach zu hoch ist. Es gibt immer wieder BesucherInnen, die enttäuscht sind, wenn sie im Museum Geburtstag feiern, dass auf dem Geburtstagskuchen keine brennenden Kerzen sein dürfen.
Ja.
Auch traurig für Richard Serra. Der Effekt fehlt dann halt
der
so
Effekt
ein bisschen.
Der Effekt fehlt Leuchten. Und dieses, der ursprüngliche Gedanke kann gar nicht mehr umgesetzt werden.
Genau, genau.
Schade Schokolade. Noch einmal zurück zur Antike, Sophie, okay?
Ich grätsche immer dazwischen, sorry.
Eine wichtige Entwicklung in der antiken Wachsbildnerei war die Herstellung von Totenmasken, die direkt vom Gesicht abgenommen wurden. Sie dienten der Erinnerung. Die Wachsporträts wurden bei Leichenzügen mitgetragen oder ausgestellt. Plinius, my best friend, berichtet von diesen
Imagines.
Imagines.
Ja, genau, genau.
Genau. Auch in England und Frankreich im 14. und 16. Jahrhundert überwachten Wachsporträts verstorbener Monarchen die Bestattungszeremonie und überbrückten die Zeit bis zum Nachfolger beziehungsweise sorgten für eine Verbildlichung der Herrscherlinie. Bekleidete Wachsfiguren englischer Könige und Staatsmänner werden heute übrigens noch in der Westminster Abbey aufbewahrt. Die auch von Frauen?
Na, ich habe tatsächlich nur von Männern gelesen.
Diese Dudes! Gut. Die wächsernen Figuren von Madame Tussaud sind übrigens Erben genau dieser Entwicklung.
Ja, genau.
Full Circle Moment.
Yes.
Seit der Renaissance bekam Wachs auch eine steigende Bedeutung als Poliermittel für Möbel, aber, und das ist jetzt ganz wichtig, für den Bronzeguss bzw. den Prozess zur fertigen Bronzeplastik. Sophie.
Also Bronze wurde oft höher angesehen als Wachs, einfach als Material, weil Wachs in dem Sinne nur Teil des Prozesses war.
Mhm.
Genau. Also man würde zum Beispiel aus Ton einen Kopf zum Beispiel formen. Den würde man dann mit Gips ummanteln.
Mhm.
Den Ton würde man rausnehmen. Mhm. Dann würde man das Ganze mit Wachs füllen. Und Wachs verbrennt dann, wenn man das Metall reinleert. Und verpufft dann.
Mhm.
Und sozusagen das, was überbleibt, ist dann die Bronze. Und dann bricht man das Gips.
Es ist quasi Mittel zum Zweck.
Mittel zum Zweck, oder? Mhm. Genau, aber genau dieses Stadium nimmt sich dann der moderne Künstler Medardo Rosso, da war erst vor kurzem eine Ausstellung im Mumok, sehr zu Herzen und arbeitet genau mit diesem Entwicklungsschritt und lässt dann das Wachs als sein Kunstwerk auch stehen. Und arbeitet auch mit diesem Moment.
Okay.
Und geht nicht den Weg fertig in den meisten Fällen bis zur Bronze.
Okay,
ja,
schön.
Das ist eine schöne Entwicklung. Genau, und da sind wir jetzt eben Ende des 19. Jahrhunderts, aber ein Höhepunkt in dieser naturalistischen Bearbeitung von Wachsbildnerei gibt's vor allem im anatomischen Bereich. Sophie, du hast dich da ein bisschen reingefreakt.
Oh my God. Ja, ich habe mich sehr reingefreakt. War cool. Ja, eben. Ich würde jetzt gerne über Wachsmodelle im 18. und 19. Jahrhundert eben im naturwissenschaftlichen Bereich sprechen. Es gibt davon tolle Sammlungen in Wien, und zwar einerseits im sogenannten Narrenturm, im alten AKH, dem heutigen Campus der Uni Wien, und im Josephinum, ein medizinhistorisches Museum in Wien. Im 18. Jahrhundert dienten anatomische Wachsmodelle, also Nachbildungen der menschlichen Anatomie aus Wachs, für den Unterricht von Medizinstudenten und Hebammen. Städte wie Bologna und Florenz galten im 18. Jahrhundert als Zentrum dieser europäischen Wachsbildnerei in dem Bereich, und da auch aus Bienenwachs und Farbpigment hergestellt, sind das Wachsfiguren, die unterschiedliche Aspekte des menschlichen Körpers zeigen. Also eben Skelett, Muskeln, innere Organe und so weiter. Begeistert von den Wachsmodellen eben in Florenz, bestellte Josef II. Insgesamt, ist festgehalten, 1192 Modelle für die von ihm neu gegründete Akademie in Wien, eben dieses heutige Josephinum, nach ihm benannt.
Aha. Das ist der Sohn von Maria Theresia.
Mhm. Wir wissen, dass ihm die Idee anlässlich seiner Reise 1769 nach Italien kam. Er hatte dort das naturwissenschaftliche Museum La Specola besucht, das sein Bruder Leopold, Großherzog der Toskana und späterer Kaiser Leopold, mit pflanzlichen und tierischen Präparaten aus Wachs ausstatten ließ. Also, wie gesagt,
der hat sich da verwirklicht auch. Sein Bruder.
Yes, mhm. Yes. Oberitalien war das florierende Zentrum dieser Wachsmodellierkunst.
Mhm.
Genau. Josef war begeistert. Zuvor, nur als kleines Nebendingsel, wurden geburtshilfliche Präparate vor allem aus Terrakotta und Ton hergestellt.
Es ist so, vom Formen her ist es ja ähnlich wie Ton, mhm. aber später ist die Oberfläche von Wachs einfach glatt oder man kann mhm. einfach viel mehr an der Oberfläche vielleicht noch bearbeiten und betonen.
Ja.
Geht das dann nicht mehr so gut.
Genau, genau. Und die Erzeuger von diesen Modellen übrigens waren künstlerisch begabte Anatomen, Physiologen und Wissenschaftshistoriker. 1784 wurden die ersten fertigen Objekte der insgesamt rund 1200 Modelle nach Wien transportiert. Ich glaube, in Teile zerteilt und von Menschen und Maultieren transportiert. Hat wahrscheinlich eine Zeit gedauert. An der Darstellung der Ganzkörperfiguren ließen sich die Modelleure übrigens auch von der Kunst der damaligen Zeit inspirieren oder das, was damals irgendwie in war.
Mhm.
So benutzten sie Gestalten aus zum Beispiel Michelangelos Skizzen, scheinbar, also dem bin ich jetzt nicht nachgegangen, aber ähneln sie teilweise heiligen Darstellungen oder Darstellungen von Märtyrern und Märtyrerinnen. Genau, Frauen haben angeblich barockere Züge. Also, dem müsste man eigentlich mal nachgehen. Genau, also diese Lehrsammlung im heutigen Josephinum hatte tatsächlich auch dieses didaktische System, eh klar, war ja für die Lehre vorgesehen. Die Vitrinen dort haben sich zum Beispiel öffnen lassen. Die Objekte hat man echt von der Nähe dadurch gut begutachten können, inklusive Erklärungen in unterschiedlichen Sprachen. War noch nicht nur Anschauungsmaterial, diese Modelle für Militärärzte oder angehende Chirurgen etc. pp., sondern waren tatsächlich auch der Öffentlichkeit
spannend.
Zugänglich gemacht, was relativ früh ist eigentlich,
mhm,
oder?
Mhm.
Um eben den Aufbau des menschlichen Körpers zu vermitteln, ist so typisch Aufklärung eigentlich auch.
Ja.
Gut, heute im Josephinum gibt es, soweit ich weiß, Schausammlung und immer wieder auch Sonderausstellungen zu sehen. Da packen wir dir einen Link in die Shownotes. So, aber was hat's jetzt mit diesem Narrenturm, den ich vorher genannt habe, auf sich? Vor allem gegen Ende des 19. Jahrhunderts dann hat man aber auch Wachsmodelle von Krankheitsbildern angefertigt, um eben auch den medizinischen Unterricht auszuschmücken.
Zum Beispiel auch Hautkrankheiten.
Hautkrankheiten mhm. zum Beispiel, alles mögliche, Geschlechtskrankheiten mhm. etc. Und da kommen wir eben zu diesem sogenannten Narrenturm in Wien. Gegründet wurde diese 1784 für die Pflege von psychisch erkrankten Menschen. Deswegen wohl auch der Name.
Ja.
Das Gebäude ist heute denkmalgeschützt. Ich finde es ein sehr beeindruckendes Gebäude oder ein sehr eindrucksvolles Gebäude. So eine riesige Tonne, die vor einem steht. Ja. Ist heute im Besitz tatsächlich der Universität Wien. In den 1970er Jahren wurde hier das Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum untergebracht. Das wiederum wurde 2012 quasi als Sammlung im Narrenturm des Naturhistorischen Museums Wiens eingegliedert.
Das verstehe ich nicht.
Der Narrenturm ist Besitz von der Uni Wien.
Ja.
Und die Sammlungen drinnen sind Teil des Teil der Sammlungen des Naturhistorischen Museums.
Oh, okay.
Wien. Genau, it's a little bit complicated.
Mhm. Wie oft bei den ursprünglich habsburgischen Sammlungen, die dann überall verteilt wurden in Wien.
Okay. Da gibt es derzeit noch bis 25. April 2025 eine Sonderausstellung, die ich mir auf jeden Fall geben möchte. Wir packen auch diesen Link in die Shownotes. Da geht es nämlich um genau solche Modelle, die man, by the way, Moulagen nennt. Also
okay.
Moulage. Hinter jeder Moulage steckt eine Patientin oder ein Patient, ein realer.
Oh.
Oder eine reale, die Krankengeschichten im Zusammenspiel mit den Wachsabgüssen vermitteln Einblicke eben in das damalige Gesundheits- Wesen.
Ja, sehr spannend.
Ja, genau. Also ich hab bald ein Date eben mit Lepra, Hautekzemen und Geschlechtskrankheiten und werde darüber geplant auf unserem Instagram-Kanal berichten.
Super.
Ich freue mich schon.
Ja, ich freue mich auch. Cool, ja. Genau, also mit Josef II. Waren wir jetzt im 18. Jahrhundert.
Mhm.
Im 19. Jahrhundert wurde das ja fortgeführt, was du gerade beschrieben hast.
Mhm.
Und wenn wir im 19. Jahrhundert bleiben, sagt dir vielleicht Edgar Degas was. Das war ein impressionistischer Künstler. Und es gibt eine berühmte Bronzebüste, die zeigt ein 14-jähriges Mädchen als Balletttänzerin. Das waren oft Mädchen, die aus der Arbeiterklasse kamen und deren Arbeit an der Oper in Paris als Balletttänzerin oft der einzige Weg war, aus diesen armen Verhältnissen herauszukommen. Jedenfalls hat Degas ganz, ganz groß angekündigt, er wird ein Modell präsentieren bei einer Ausstellung und alle haben ganz gespannt darauf gewartet und dann hat er nur eine leere Vitrine ausgestellt. Dann kam das Jahr 1881 und es wurde tatsächlich so eine Bildhauerarbeit ausgestellt, nur war es keine Bronze, sondern ein Wachsmodell mit echten Haaren, echtem Stoff. Und das hat einen ganz, ganz großen Skandal ausgelöst, weil gerade Wachs natürlich durch diese Hautähnlichkeit immer so ein bisschen so einen schrägen Charakter auch hat.
Mhm.
Natürlich verbanden das viele Menschen auch einfach mit den Wachskabinetten von damals, von Anatomie, Objekten, wie du es gerade beschrieben hast, aber auch mit dem Totenkult der Antike, den wir vorher oder zu Beginn schon erwähnt haben. Also Wachs war nicht unbedingt ein Material, das hoch angesehen
war,
gerade wenn man eine Bronze beispielsweise erwartet. Diese Wachsbüste dieser Balletttänzerin, die gibt's noch in der National Gallery und es gibt von diesem Modell gibt's auch 29 Bronzebüsten, eine zum Beispiel im Musée d'Orsay.
Okay. Mir poppt gerade ins Hirn dieser Horrorfilm mit Paris Hilton. House of Wax.
Ja.
Okay.
Also gerade auch, wenn das Wachs auch zu schmelzen beginnt, oder dann kann natürlich so einiges verzerrt werden auch.
Mhm.
Also da hat man schon diese Horror-Stories auch irgendwie im Kopf.
Gruselig, ja. Boah.
So wollen wir aber nicht enden.
Nein.
Im 20. Jahrhundert. Gibt es ja auch eine starke Verwendung von Wachs nach wie vor.
Zum Beispiel bei der Fertigung von Tonträgern wie Schellack oder Schallplatten.
Okay. Und in der Kunst beschäftigt es auch KünstlerInnen vor allem das körperliche Thema, das man mit Wachs verbindet.
Mhm.
Was mich total beeindruckt hat und was ich dir auch gleich schicken musste als Foto aus dem Mumok, da war ein Körperfragment aus Wachs ausgestellt und zwar von Robert Goebbels aus dem Jahr 1991. Der Titel ist untitled, sagt jetzt nicht viel aus. Aber in einer Plastik-Aufbewahrungskiste, kann man sagen, war so ein Torso eines Mannes eingeschrieben mit so Haaren raus und statt des Nabels war dann eine Öffnung, wie man es aus Bade...
Der Abfluss! Ja.
Zu sehen. Also wirklich ein metallenes...
Das cool ausgeschaut, das Foto.
Ja. Es war auch total beeindruckend und irgendwie auch befremdlich. Also man musste da hinschauen und hat irgendwie das Gefühl gehabt, eben, es hat irgendwie was.
Aber vielleicht ist es auch das, oder? Wachs, das Befremdliche, weil es eben so hautähnlich realistisch ausschauen kann.
Und gerade Wachs ist ein Material so eines ästhetischen Grenzgängertums zwischen Kunst und Wissenschaft, Kunst und Kitsch, Kunst und Kult. Und das macht Wachs eigentlich extrem spannend, findest du dich da?
Finde ich super Allrounder.
Mhm.
Kann alles.
Wow. Soll aufgewertet werden. Ich hoffe, wir können dich dafür begeistern. Wir hängen jetzt das Interview mit Künstlerin Cecilia Brown an und freuen uns.
Wir freuen uns sehr. Wir machen jetzt voll den thematischen Sprung, aber es geht immer noch um Wachs.
Genau, und wir wollen uns jetzt Wachs in der Kunstvermittlung anschauen. Wie wird Wachs oder wie kann Wachs auch in der Kunstvermittlung verwendet werden?
Wie kann man mit Wachs arbeiten? Also Cecilia, schön, dass du dabei bist. Gleich zu Beginn, wer bist du und was machst du?
Also mein Name ist Cecilia Brown. Und ich bin Künstlerin, lebe in Wien, manchmal in Wien, manchmal in Niederösterreich. Gerne auch eben immer wieder mal wo ganz anders, aber hauptsächlich da und arbeite mit Skulpturen.
Wir haben das schon in unserem Podcast mal besprochen. Und Menschen, die eben Skulptur machen, die bezeichnet man ja auch häufig eben als Bildhauer oder Bildhauerin in deinem Fall. Mit welchen Materialien arbeitest du als Bildhauerin?
Ja, ich sage immer gerne, ich mache Skulpturen, weil ich finde, wenn man sagt, ich bin Bildhauerin, dann stellen sich alle immer vor, wie man mit so einem Stein und so einem Meißel und einem Hammer und das habe ich auch schon gemacht, schließe ich jetzt auch nicht aus, aber es ist eigentlich nicht meine Hauptbeschäftigung. Also in irgendwie, also ich sage auch manchmal, ich bin Bildhauerin, aber ich finde oft löst es so dieses Bild aus und ich verstehe, also die Arbeit, die ich mache, sie ist schon meistens bildhauerisch in dem Sinn, dass sie dreidimensional ist. Skulpturen sind also selten an der Wand, aber auch das können sie. Und genau, und ich eigentlich ist meine Beschäftigung oft, wie ich Materialien verbinde, also nicht wie ich sozusagen Material wegnehme, sondern wie ich sie, wie ich verschiedene Materialien zusammenfügen kann. Wesentliche Bestandteile von meinen Skulpturen sind auch sozusagen nicht materielle Dinge, wie Geschichte interessiert mich sehr, sozusagen der Raum, der Beziehung zu meinem Körper, die spielen alle mit, wie ich eine Skulptur entwickle. Aber Materialien sind genau ein wesentlicher Bestandteil, verschiedene Materialien, die ich zusammenfügen versuche.
Ja, eigentlich voll der perfekte Zeitpunkt in unserem Podcast, gell? Also, dass es einerseits ums Material geht, aber natürlich auch andere Themen dich beschäftigen, die übers Material vielleicht hinausführen.
Ja, oder die mich Entscheidungen treffen lassen. Mhm. Also irgendwo brauche ich ja eine, also für mich sozusagen eine Erzählung, warum ich dann was mit diesen Materialien denn mache. Meine Materialien sind sehr unterschiedlich. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo ich mich gerade bewege, also auch physisch und geistig sozusagen. Ich habe in der Vergangenheit viel auch mit Beton und Stahl zum Beispiel gearbeitet. Damals war mein Atelier im 6. Bezirk. Da wurde wahnsinnig viel umgebaut und saniert. Und dann ist es das Material, mit dem man sich umgibt und das einen, also das, durch das man geht, jeden Tag am Weg zum Atelier und weg. Und es ist so allumfassend gegenwärtig, dass es irgendwie naheliegend ist, damit zu arbeiten. Ich habe dann in den letzten Jahren zum Beispiel habe ich viel mit Ton gearbeitet. In Wien wird gerade die U-Bahn umgebaut. Neu gebaut, da finden große Grabungen statt und die finden alle in dieser Erdschicht statt, wo sozusagen der Ton vorkommt. Der Ton als Material hat in Wien für mich ganz viele Ebenen. Da gibt's mal die historische, einfach sehr ein großer Teil der Bestände der Häuser in Wien sind aus Ton gebaut, sind aus Ziegelsteinen gebaut, die direkt in der Stadt eigentlich hergestellt worden sind, wenn man sich historische waren wirklich überall in der Stadt. Die Werke. Die haben auch die Geografie von der Stadt verändert, weil man ja abgetragen hat. Dann hat sich gesellschaftlich was verändert, weil ganz viele Arbeiter nach Wien geholt worden sind aus den umliegenden Ländern. Dann hat sich politisch was verändert, weil die Sozialdemokratie ganz stark in Wien worden ist mit der Beschäftigung, mit den Arbeitsbedingungen. Also ganz viel irgendwie sozusagen, wo in dem wir uns jetzt bewegen, ganz selbstverständlich hat sozusagen mit kann man auf das Material zurückführen und damit ist es für mich total spannend und es ist irgendwie ein, trotzdem brauche ich die gleichen Techniken wie wer der sich einen Ton, einen gut aufbereiteten Ton sozusagen vorstellt, besorgt oder so, aber da stecken für mich sozusagen andere Geschichten drin und die helfen mir sozusagen in der Entscheidung, wie ich den Ton weiterverarbeiten möchte oder was ich damit machen möchte.
Das ist super spannend. Ja? Ich würde nur gerne eine Zwischenfrage stellen da. Hattest du Zugang zu diesem Wiener Ton aus der U-Bahn oder ist es einfach ein Anreiz gewesen, dich damit zu beschäftigen? Oder hattest du tatsächlich...
Nein, genau. Ich habe mir den einfach geholt.
Okay.
Von der Baustelle.
Ich habe ihn mir einfach geholt.
Super. Sehr gut.
Aber wir sprechen ja nicht über Ton, sondern über Wachs eigentlich heute.
Genau.
Nicht, dass ich da kann.
Obwohl
ich
das mit rufen, dem Ton total spannend ist, finde ich, dürfen wir dich ja heute zum Werkstoff Wachs befragen. Ich habe gelesen, dass du vor nicht allzu langer Zeit bei Atelier-Workshops im Wiener Zoom Kindermuseum mitgewirkt hast. Da ging es um das Bearbeiten von Wachs. Und zwar mit Kindern und mit Jugendlichen. Magst du uns was zu diesem Programm erzählen, also um was es da ging?
Sehr gerne. Also es ist so, ich habe eigentlich das Vorprogramm sozusagen entwickelt. Das ist schon länger her, 2017. Damals war das noch so ein Versuch, mit Wachs umzugehen und das als Workshop-taugliches Material zu entwickeln fürs Kindermuseum. Ich habe damals im Atelier gearbeitet und wir wollten einen Farbmisch-Workshop machen. Eigentlich ging es um Farbe mischen. Und ich habe mir damals, naheliegend war natürlich, dass man Farben mischt. Und ich habe dann überlegt, dass es eigentlich toll wäre, mit Wachs zu arbeiten, weil ich mir vorgestellt habe, dass es zum einen irgendwie wie so eine verlangsamte Farbmischung stattfindet. Wenn man jetzt die, wenn man sich vorstellen würde, man hätte die unterschiedlichen Wachs in den Grundfarben und wenn man die dann zusammenmischt, dass man es auch wirklich sozusagen sehr langsam sieht, wie sich es vermischt. Und dass Wachs auch so ein Material ist, mit dem jedes Kind wahnsinnig gerne spielt. Also ich kann mich selber noch an meine, in meiner Kindheit erinnern, wie ich immer diese Szenen von mir und meinem Bruder, die dann im Gasthaus, wenn wir irgendwo waren, mit der Wachskerze zum Spielen anfangen, und dann kriegt man mal geschimpft von den Eltern, dass man das nicht
guilty.
Und dann dachte ich, das wäre toll, wenn wir das mal im Kindermuseum so machen könnten, dass man da eben einmal mit diesem Wachs so viel spielen darf, wie man will und sich verbrennt oder nicht oder wie. Und genau, da kam es dazu, dass ich angefangen habe, mich da so umzuschauen, wie wir das umsetzen könnten. Ich habe das damals mit der Katharina Jäger auch und der Franziska Abgottsporn dieses Programm entwickelt. Und da, dann ging es zuerst mal genau darum, welches Material, also welches Wachs findet man. Bienenwachs ist natürlich, also wäre natürlich die Königin des Wachses, aber das ist natürlich eine Geldfrage. Im jetzigen Programm wurde das schon eingesetzt. Im damaligen war das, weil es sozusagen ein Teil war. Wir haben dann einen Workshop entwickelt, der zur Hälfte mit Farben und zur anderen Hälfte mit Wachs war. Einfach mal, um zu schauen, wie sich das ist. Also was ganz sehr Schönes im Atelier vom Kindermuseum ist, dass man, dass viel von der Arbeit einfach im Experimentieren passiert und mit den Kindern schauen, wie sich's entwickelt. So hat sozusagen dieser Workshop begonnen. Wir haben dann so Schüttbilder gemacht. Zum Beispiel, also wir hatten verschiedene Stationen, wir haben das Wachs, es gibt unterschiedliche Konsistenzen von Wachs, auch von Paraffin, das wir dann schlussendlich verwendet haben. Das Paraffin kann man auch in unterschiedlichen Konsistenzen bekommen, unterschiedliche Schmelztemperaturen. Es gibt eins zum Beispiel, das eignet sich zum Tunken. Das ist so beim Kerzenziehen, kennt man das. Da legen sich so Schicht über Schicht. Also normalerweise zieht man sozusagen einen Docht immer wieder durchs Wachs und legt so Schichten von Wachs übereinander, bis es sozusagen eine dicke Kerze worden ist. Dann hatten wir eben eine Station, wo es ums Mischen ging. Da hatten wir lauter so kleine verschiedene Becher, die mit Wachs befüllt waren. Und dann hatten wir sowieso medizinische Flaschen mit so Tropfen drin, wo wir so Öl mit ganz starkem Pigment angefärbt haben. Und dann konnte man sozusagen jedes dieser Becher mit Rot, Blau oder Gelb einfärben und die dann untereinander zu Farben mischen und das dann zum Beispiel auch auf den Tisch schütten. Und wenn man das dann so richtig erwischt, also dann konnte man sozusagen diese verschiedenen Farbkleckse, die man zusammengeschüttet hat, auf den Tisch mit so einer Spachtel abheben und wenn man ganz schnell war, sozusagen auch an die Wand kleben. Es wird halt dann hart irgendwann. Also sozusagen in meinem Wachs ist ganz viel Timing. Wann hat es die richtige Konsistenz, um noch was damit zu machen oder wann erstarrt's? Und da gab es auch eine dreidimensionale Ecke eben auch. Also bei dem Tunken zum Beispiel haben wir jetzt keinen Kerzendocht verwendet, sondern haben Draht und Karton und Stoffreste gehabt, die man verbinden hat können und die hat man so eintunken können. Also man hat ja dann einfach im Kindermuseum wahnsinnig viele Kinder, die kommen und wir haben auch immer wieder geschaut, dass wir das Material auch weiterverwenden können. Gewisse Dinge konnten sie sich mitnehmen, so wie diese dreidimensional getunkten Wachsobjekte und die Wachsbilder, die sind ja dann an der Wand kleben geblieben und die sind dann auch, also wenn dann zum Beispiel die Sonne drauf scheint, dann haben sich die wieder gelöst und sind wieder runtergefallen und dann haben wir die wieder also das ist schon auch so sozusagen viel, wir können auch nicht so viel Material zur Verfügung stellen, dass alles das Kindermuseum verlässt und das ist auch ein schöner Bestandteil, finde ich, für die Kinder, dass gewisse Teile da bleiben, auch wiederverwendet werden und das Wachs ist dann immer wieder eingeschmolzen worden und weiterverwendet worden. Und da haben wir dann so wie Entsaftertöpfe verwendet, die dann das Wachs zusammengeschmolzen haben und dann ist es halt so raus und dann sind da wie so Tropfsteine entstanden.
Wie diese Fruchtentsafter?
Ja, genau. Und die waren dann eher sozusagen im Atelier Skulpturen, die da halt gewachsen sind über die Zeit. Der letzte Workshop hat dann Wachs sozusagen als Ganzes verwendet als Workshop und die haben das nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Da haben sie Wachskreiden, glaube ich, auch aus sozusagen diesem Restwachs gemacht und auch so andere Techniken, wie man Wachs aufs Papier überträgt?
Ich wollte eh schon fragen, weil das Wort Wachsmalkreiden ist mir sofort eingefallen, als du das mit der Farbe erwähnt hast. Es kann ja auch irgendwas anderes sein, aber das, glaube ich, kennen wir von klein auf, Wachsmalkreiden.
Cecilia, du hast vorher schon vom Paraffin gesprochen. Welches Wachs oder mit welcher Art von Wachs habt ihr bei diesen Workshops gearbeitet?
In dem ursprünglichen Workshop war es ausschließlich Paraffin, aber da eben gibt es auch unterschiedliche konsistenten Wachs. Im jetzigen war schon auch ein großer Teil Bienenwachs dabei. Es ist natürlich ganz anders, der Geruch ist ganz anders, es hat auch ganz andere Eden Bienenwachs. Also das ist einfach eine Geldfrage.
Ja.
So, es ist einfach viel.
Einerseits ist es natürlich auch ein Materialdschungel, in dem man sich bewegt, und andererseits natürlich auch finanzielle Frage.
Genau.
Also,
ist
viel Vorarbeit und Ausprobieren wahrscheinlich auch wichtig. Oder recherchieren.
Ja, und beim Paraffin ist ja auch interessant, dass es einfach den Erdölpreisen unterliegt. Also das schwankt, wie viel es kostet. Also das fand ich ja auch interessant, weil ich dann über die Entwicklung von dem Workshop im Kindermuseum dann auch eben selber in meiner eigenen Arbeit einiges mit Wachs gemacht habe, und dann, wenn ich dann wieder was nachkaufen musste, waren die Preise so unterschiedlich, wie halt beim Tanken, weil haben wir einen guten Tag erwischt und mal einen schlechten.
Der Preis ist schon wieder gestiegen. Yes. Darf ich da gleich wieder zwischenfragen? Gibt es irgendwelche Arbeiten, die du uns vielleicht übermitteln kannst, oder können wir irgendwo zugreifen, wo wir zum Beispiel auf Social Media, oder hast du eine Website, wo wir diese Wachsarbeiten oder generell deine Arbeiten sehen könnten?
Einfach unter ceciliabrown.net, das ist meine Homepage, da ist eigentlich mein Portfolio drauf, und da gibt es eben genau aus dieser Zeit 2017, das ist relativ chronologisch geordnet, gibt es einige Skulpturen zu sehen, gibt es eine Serie der leichten Mädchen zum Beispiel, das sind so hängende Skulpturen, also eben, ich habe vorhin gesagt, Skulpturen stehen meistens sozusagen im Raum. Da ging es ums Hängen. Und das sind so Stapel aus Zungen, oder ähnlich. Wie so Zungen schauen sie aus. Die haben alle so einen Rotton. Und das hat sich auch aus diesen Workshops entwickelt. Ich habe das Wachs am Ende von dem Workshop im Kindermuseum mitnehmen können. Der Workshop war sozusagen fertig, und so ein Materiallager gibt es nicht im Kindermuseum, dass man das so lange aufhält. Und das hat alles, das Rot ist immer das stärkste Pigment. Das hat sich am meisten durchgesetzt, und dann war sozusagen der ganze Rest verwurstet, der Wachs war alles in so Rottönen. Und dann haben das alles ein bisschen wie so Rotwein getränkte Zungen sind da entstanden, so Stapel. Genau. Und zwar auf einer Ausstellung am Leopold-Museum. Das Schöne mit dem Arbeiten an Wachs ist eben, das kann ja so wahnsinnig gut, also gerade im Gussverfahren nimmt es ja so wahnsinnig toll alle Oberflächen an, oder es wird ja auch sozusagen in der klassischen Bildhauerei eben verwendet, aber auch in der Restaurierung und so, weil es so genau abnimmt. Alle Oberflächen, auf die man es gießt, die ganze Struktur wird sozusagen ganz genau übernommen. Das ist auch natürlich ein bisschen die Krux am Arbeiten mit dem Wachs, weil das ist sozusagen in der Verarbeitung macht es wahnsinnig viel Spaß, weil es so eben, es verändert die Konsistenz, oder man kauft als kleine, wie so reisähnliche Linsen, oder aus ganze Blöcke, wie so Eisblöcke schaut das dann aus, und dann muss man es mal irgendwie zum Schmelzen bringen, dann muss man es in die richtige Temperatur bringen, um es sozusagen da zu brauchen, wo man es haben will. Dann kann man es eben einfärben, alles das, und dann eben gießen, es macht alles irgendwie total Spaß. Und dann ist es auch immer so sehr flexibel. In dem Moment, wo es dann hart ist, wird's vor allen Dingen das Paraffin eben wird dann ganz spröde. Die Qualität vom Bienenwachs wäre ja, dass es immer noch eine gewisse Elastizität hat. Das ist der Nachteil von Paraffin. Das wird dann wirklich sehr hart und spröde. Und dann ist die Oberfläche auch wirklich sehr empfindlich. Mhm. Also da sieht man dann sehr schnell jeden Kratzer oder jeden, weil es dann auch, wenn man es einfärbt zum Beispiel, wird es dann wieder weiß. Also jede Beschädigung der Oberfläche ist sehr stark sichtbar. Und schwer wiederherzustellen auch.
Ja, das wäre ja unsere nächste Frage gewesen, wie du den Charakter unter Anführungsstrichen von Wachs beschreiben würdest. Aber es kommt, wie du sagst, auf die Art von Wachs an. einerseits.
Ja.
Und zweitens ist es aber scheinbar eh nichts, also es macht zwar Spaß, aber es ist jetzt nicht so easy to handle, sondern man muss recht flexibel drauf reagieren können, oder?
Ja, ich meine, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man das beschreibt, als Künstlerin beziehungsweise Arthändlerin oder Ausstellungsmacherin. Ist es natürlich was anderes. Da will man ja das Objekt dann möglichst lange unbeschädigt behalten.
Mhm, da nicht. Strizi ist da eher. Strizi schon eher, ja.
Also wenn ich jetzt sozusagen mit Kindern arbeite, dann würde ich sagen, nur Spaß. Wenn ich dann eine fertige Skulptur aus Wachs habe, dann wo lagere ich die? Wo sind die Temperaturen so konstant, dass es nicht... Also auch im Ausstellungsraum, mir ist es auch schon passiert, dass es im Ausstellungsraum beschädigt worden ist, weil es halt zu heiß worden ist. Da ist es dann schon schwierig. Aber es ist natürlich ein Material, das auch schon sehr lange in der Kunstgeschichte verwendet wird. Sozusagen gibt es ja auch viel Wissen darüber. Das ist jetzt wiederum vielleicht für zeitgenössische Restauratorinnen leichter als andere Materialien, so Plastikmaterialien, die eben erst seit 30 Jahren oder 50 Jahren eingesetzt werden und wo die Rezeptur so unterschiedlich ist. Kommt tatsächlich auf das Ergebnis an, das man anstrebt.
Ja, ja. Na, weil du jetzt auch dieses, es war zu heiß erwähnt hast. Ich habe gelesen, die von Madame Tussauds, die haben eine eigene Rezeptur, wonach diese Skulpturen, diese Menschen, die danach gemacht wurden, nicht so stark eingehen. Aber sie rechnen immer trotzdem, glaube ich, 2% oder so dazu. Falls sie dann doch eingehen. Ah. Also sie machen es ein bisschen größer, die Menschen.
Aber gab es schon mal den Fall, dass bei Madame Tussaud irgendwo, weiß ich nicht, plötzlich das Auge so runterhing? Das würde ich gerne wissen.
Aber das ist eben, finde ich, beschreibt, also gerade Madame Tussaud ist ja auch irgendwie eine gute, also ich finde, das ist schon auch, was Wachs irgendwie hat, man diese eigenartige Eigenschaft, dass es so fast wie menschlich wirken kann. Ja, es hat irgendwie so einen hautähnlichen Charakter. Also,
ja, genau, das war jetzt gerade
unisono.
Jetzt hattet ihr ja einen Moment.
Also, weil
was meinst denn du, Cecilia, welche Qualitäten oder welche Skills können sich junge Menschen von Arbeiten mit Wachs mitnehmen? Weil du vorher den Ton erwähnt hast. Ton gilt ja eher als erdend. Gibt es da bei Wachs auch irgendwas so zum Zuordnen? Du hast schon so das Timing erwähnt. Vielleicht hat es auch was mit dem Umgang mit Zufall zu tun oder so. Wie würdest du das beschreiben?
Auf jeden Fall. Eben sozusagen diese Abgabe von Kontrolle auf eine Art vielleicht kann das schon haben. Na, man kann sich nur so bedingt, also kommt ja auch darauf an, welche Technik man verwendet. Na, wenn man jetzt eine Gussform baut, jetzt im klassischen bildhauerischen Sinn und da reingehst, dann ist das ein sehr kontrollierter Vorgang. Wenn man jetzt eben so Schüttbilder macht, da geht es ja auch genau darum, dann nicht genau zu kontrollieren, was man da macht. Und dann eben, ja, es ist, glaube ich, schon eben ein Material, das totale Aufmerksamkeit auch erfordert. Also man ist so in dem Moment, weil man hat nur eine gewisse Zeit, wo man es eben von der Wärmestelle, wo man es aufwärmt, zur Verarbeitung bringen kann. Und da verändert sich minütlich sozusagen, wie die Konsistenz ist. Und das ist auch super eben mit diesem, mal, also am Anfang ist es halt ganz flüssig, dann wird es zu pastös, dann kann man es besser streichen, dann kann man mal die Oberfläche ganz glatt machen und irgendwann ist es halt zu spröde. Also man hat so, ja, man muss, also man ist einfach da so drin und man hat nur ein paar Minuten damit irgendwie zu arbeiten. Das ist sicher was, was einen eben dann auch nicht auslässt, sondern man ist so total involviert in den Prozess.
Ja.
Das ist auch eins dieser Materialien, die man eben nicht steril machen kann. Man muss irgendwie die Ärmel raufkrempeln und die Finger reinstecken und so. Und eventuell kommt was in die Haare oder ein Eintauchen.
Mhm. Ein Eintauchen in Wachs. Ich würde noch gern wissen, mit welchen Materialien du jetzt gerade arbeitest. Was hast du gerade für einen Fokus?
Eben, ich bin schon noch immer mit dem Ton beschäftigt und dann auch mit Email. Also das waren so meine letzten Experimente, weil ich habe schon viel auch mit Stahl davor gearbeitet, aber eigentlich finde ich Email gerade sehr reizvoll, weil es keine Farbschicht auf einem Material ist oder so, sondern weil es eine eigene Materialität hat und weil es da wieder so ein Experimentierfeld gibt.
Das heißt, wenn wir eine Folge wie Email machen, können wir wieder auf dich zurückkommen.
Wieder auf mich zurückgreifen, ja genau.
Oder wie die Jugendlichen immer lesen, die lesen dann immer auf den Objektbeschriftungen
E-Mail?
E-Mail, genau.
Und dann sage ich immer, nein, ich kann euch was Neues lernen. Ja.
Ich bin sonst wunschlos glücklich.
Frau Wünsch hat keinen Wunsch
Super.
Mehr.
Nö.
Ja, vielen herzlichen Dank, Cecilia.
Gerne.
Tschüss. Tschüss.
Ciao. Dankeschön.